und deutlich uns vor Augen stellt. Ich lese dazu Johannes Kapitel 4, die Verse 46 bis 54. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Knabe lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei, und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Soweit dieser Text aus Johannes 4, 46 bis 54. Wir wollen nun miteinander beten. Wir danken dir, du treuer Gott und Vater, im Namen Jesu Christi. Wir danken dir in Sonderheit dafür, dass du dich immer wieder herabneigst zu uns, dich offenbarst, dass du Menschen begegnet bist in Geschichte und Heilsgeschichte, dass du auch uns in diesen Konferenztagen nahe geworden bist. Und wir brauchen immer wieder neu, wie wir es hörten, eine Offenbarung von dir durch Wort und Geist, damit Jesus Christus verherrlicht wird und damit wir sein können zum Lob der herrlichen Gnade. Wir danken dir auch für diese Morgenstunde. Gib Gnade zum Reden und zum Hören, dass wir unter einem offenen Himmel sein können. Wir danken dir, dass du überall dein Wort, wo es heute in Beweisung des Geistes und der Kraft gesagt wird, segnest. Wir bitten dich für die Redner, die dienenden Brüder überall. Wir bitten dich aber auch für unser Volk. Herr, erbarm dich. Du weißt, wie dieses Volk so moralisch da niederliegt. Aber dennoch dürfen wir immer wieder die frohe Botschaft hineinsagen, den Menschen bringen. So freuen wir uns auf dies dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob hier ein Hörgerät pfeift oder ob es eine Technik des Hauses ist. Ich würde mal jedes sein Hörgerät überprüfen, ob es nicht übersteuert wäre. Vielen Dank. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben vorhin den biblischen Text gehört. Es heißt hier, dass Jesus zum zweiten Mal nach Kana gekommen ist, das heißt nach Galiläa. Das Land, das in der Wertung sehr, sehr schlecht dastand. Das heißt ja, was kann von Nazareth Gutes kommen zum Beispiel? Oder aus Galiläa steht kein Prophet auf? Oder soll etwa Christus, der Messias, aus Galiläa kommen? Hier beginnt Jesus seine Tätigkeit. So macht er es immer. Er fängt am untersten Platz an. Das heißt, er holt mich an meiner elendesten Stelle ab. Er beginnt nicht an meinem frommen Sonntagskittel, sondern in meiner verborgenen Schuld und Sünde, wo ich mich selber nicht mehr ertragen kann. Immer in Galiläa, auch in unserem Galiläa unseres Lebens. Kana ist die Heimat des Nathanael. Und hier tut er sein zweites Zeichen. Das erste ist die Verwandlung. Das Natürliche wird zum Göttlichen, das Wasser zum Wein. Und das zweite ist ein Heilungswunder. Zeichen und Wunder sind bei Johannes immer nicht das gleiche. Zeichen und Wunder sind verschieden. Sie haben ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich zwei Ziele. Das eine ist, dass ihr glaubet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Messias ist. Das ist das eine. Also wenn Jesus ein Zeichen getan hat, dann wollte er damit seine Messianität und die Gottessohnschaft herausstellen. Das zweite ist, auf dass ihr Glauben und ewiges Leben im Glauben habt. Mit diesen beiden Zielen ist das unter ausgesagt, was Zeichen und Wunder auslösen sollen. Verwandlung und Heilung waren also die beiden ersten. Unsere Geschichte von dem königlichen Beamten, man könnte eventuell auch annehmen, dass er einer aus der königlichen Familie des Herodes Antipas gewesen ist. Wie dem auch sei, diese Geschichte hat zwei Höhepunkte. Wie in einer Ellipse, das ist ja immer so in den Geschichten des Neuen Testamentes, da ist immer nicht nur eines, sondern immer zwei Dinge, so wie unser Körper ja zwei Arme und zwei Beine hat, zwei Augen und zwei Ohren und ich sage immer zum Glück nicht zwei Mundstücke, sonst würde das Mundwerk noch besser klappen, ja, oder daneben gehen. Ja, hat zwei Höhepunkte und Brennpunkte. Das eine ist Jesus der Messias, dem keine Krankheit ein Problem ist, der jedem Tod und auch jedem Sterbenden begegnen kann, der allem gewachsen ist, für alles ein vollmächtiges Wort hat, der Sieger über jede Lage ist, der ein kraftvolles Wort spricht, geh hin, dein Sohn lebt und die Situation ist völlig verändert. Es gibt für ihn kein Unmöglich. Es ist der Brennpunkt Jesus selbst, wie er diesen Mann, diesen Königlichen, in die Glaubensschule hineinnimmt, wie er in diesem Mann durch Tiefen hindurch einen wunderbaren Glauben weckt, dass am Ende steht, er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist der eine Brennpunkt. Und der andere, das ist der Beamte, der Mann selbst, und zwar der Glaube, der in ihm wird. Ich sehe nicht nur ein Heilungswunder, sondern auch ein Glaubenswunder. Das Glaubenswunder und Heilungswunder, das geht ineinander über. Ein Glaube, der durch Not, durch Anfechtung, durch tiefe innere Erschütterung, durch die Jesusbegegnung, durch das Wort Jesu Christi, das ihn trifft, durch die Nacht hindurch, die er wandert und nicht weiß, ob das nun stimmt, was ihm Jesus gesagt hat. Dieser Glaube, der dadurch wächst und reift, das ist der zweite Brennpunkt. Und er glaubte dem Wort, das ist ein Höhepunkt in unserer Geschichte. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hat. Und dann ging er. Wir wollen jetzt zunächst mal diese Begegnung, Christusbegegnung, seelsorgerlich versuchen, ein bisschen zu verstehen. In der Begegnung mit Jesus, das gilt auch heute, zielt Jesus, unser Herr, immer darauf hin, das wollen wir uns jetzt einmal ganz persönlich merken, das ist sehr wichtig, damit wir nicht abgleiten in alle möglichen Erwartungen, Sehnsüchte, die wir haben, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Jesus zielt immer auf den Glauben, dass wir an ihn glauben. Ich muss ganz kurz hier einmal grundsätzlich sagen, es gibt keine innigere Gemeinschaft mit Gott und mit Christus als die des Glaubens. Glaubt keinem Menschen, dass man durch Meditation oder sonstige Dinge Jesus noch ein bisschen näher kommen könnte, als wenn wir an ihn glauben. Lehnt das grundsätzlich ab. Heiligung ist nicht mehr als Glaube, sondern Heiligung geschieht immer im Glauben. Und Gebetsgemeinschaft ist nicht mehr als Glaube, sondern Gebetsgemeinschaft kann immer nur im Glauben geschehen. Es gibt nichts Tieferes und Engeres in der Verbindung mit Jesus als der Glaube. Wir wollen uns das ganz deutlich sagen. Es gibt Menschen, die sind dauernd auf Erfahrungen aus. Gefühlsbereich und sonstige Dinge, Visionen und Schauungen. Die meinen immer, das sei noch ein bisschen mehr als Glaube. Und dann kommen Kassetten, die man gelegentlich hört, und dann werden Erlebnisse preisgegeben, und da kriegt man den Eindruck, der hat mehr als ich. Weg damit! Es gibt nichts Größeres als Glaube. Ich betone das ganz bewusst. Das will das Johannesevangelium uns immer wieder sagen. Vielleicht zum 100. Mal sage ich, jene Begebenheit, die Dietrich Bonhoeffer in Paris hatte, als ihm ein junger, leidenschaftlich Jesus liebender Priester begegnet und der ihm gesagt hat, Dietrich, ich möchte ein Heiliger werden. Und Bonhoeffer ihm gesagt hat, und ich will ein Glaubender sein. Das ist das Wesentliche. In Hebräer 11, Vers 6 steht nämlich geschrieben, wer zu Gott kommen will, der kann auch glauben. Nein, das steht nicht da. Sondern der muss glauben. Es gibt keine tiefere, innigere Lebensgemeinschaft mit Gott als den Glauben. Unsere Beziehung ist also weder die naturwissenschaftliche, noch die meditative Nummer eins, sondern Nummer eins ist der Glaube an Jesus Christus und durch ihn zum Vater im Himmel, seinem Vater und unserem Vater. Alles andere führt entweder in die Versachlichung oder in eine undefinierbare Mystik. Glaube ist das Nüchternste und Klarste und Innigste und Tiefste, was wir haben können in Christus Jesus, unserem Herrn. Und Glaube ist ja immer Hingabe und Vertrauen. Diese beiden Füße und Beine, die gehören immer zusammen. Hingabe und Vertrauen. Alles andere entspricht nicht dem Wesen Gottes. Und führt nie in eine Du-Beziehung, sondern versachlicht oder vermaterialisiert oder führt in ein Handhaben meiner selbst. Ich habe das dann im Griff. Wer glaubt, vertraut und gibt sich hin und hat sich nicht mehr im Griff, sondern da hat Gott ihn im Griff. Das ist der Unterschied zwischen einem Götzen und Gott. Mit einem Götzen mache ich, was ich will. Und wenn ich an Gott glaube, dann macht er mit mir, was er will, nicht was ich will. Auch in der Beziehung. Das muss man nicht irgendwo in den Fingerspitzen unbedingt gefühlt haben, sondern das geht um ganz klaren Glauben und das heißt Vertrauen und Hingabe. Nur der Glaube ist die Überwindung meiner Ursünde, meines Misstrauens, meiner Fragezeichen an Gott. Nur der Glaube ist die echte Du-Beziehung, weil da meine ganze Person eingeschlossen ist. Und wenn einer sagt, ich kann nicht glauben, dann hat er das Leben verloren. Und wenn einer zum Glauben kommen konnte, durch Anruf Jesu Christi, dann hat er das Leben gewonnen. Wer glaubt, lebt. Wer nicht glaubt, lebt nicht. Eine ganz nüchterne, klare Aussage des Neuen Testamentes, der ganzen Heiligen Schrift, auch schon im Alten Testament. Nun wollen wir diese Schritte zum Glauben dieses Mannes ein bisschen nachzeichnen. Erstens, ein Mensch kommt zum Glauben, kann zum Glauben kommen. Ich sage nicht, es muss immer so sein. Wir wollen die Christusbegegnungen nicht normieren, denn jede hat ihr ganz bestimmtes eigenes Gepräge. Jesus begegnet zum Beispiel der Ehebrecherin anders als hier diesem Königischen. Bei der Ehebrecherin, da sagt er überhaupt nichts mehr von Demütigung oder ihr wollt bloß Zeichen und Wunder sehen. Zu der Frau sagt er einfach, haben sie dich nicht verdammt, ich dich 10.000-mal nicht. Gehe hin, sündige nicht mehr. Das ist die Freiheit Jesu, jedem Menschen in seiner Situation so zu begegnen, wie jetzt dieser Mensch von der göttlichen Weisheit und Liebe her und in seiner Situation es nötig hat. Ja, es wird geboren, dieser Glaube, aus einer tiefen Krankheits- und Sterbensnot seines Sohnes. In der Sterbensnot seines Sohnes drückt sich seine Hilflosigkeit, seine Hoffnungslosigkeit und seine Machtlosigkeit aus. Er ist am Ende. Er hat nichts mehr, was er jetzt gegen die Macht der Krankheit bei seinem Sohne einzusetzen hätte. Mein Sohn ist todkrank. Bitte komm zu mir. Das muss nicht immer Krankheit sein. Das kann zum Beispiel irgendein Bankrott sein. Ich bin am Ende. Ich bin beruflich oder körperlich oder geistig am Ende. Es gibt Mütter und Väter, die sind am Ende ihrer Pädagogik. Sie haben nichts mehr, was sie ihren Kindern noch zu sagen hätten. Sie sind am völligen Bankrott. Das kann ein Aufbruch zu Jesus sein. Andere, die versuchen, mit Menschen noch zurechtzukommen und merken auf einmal, man kann einen Menschen nicht mehr ändern. Ich bin am Ende meiner Möglichkeit. Ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen, lassen wir das. Aus der Not, der Hilflosigkeit und der Hoffnungslosigkeit und Machtlosigkeit heraus beginnt bei diesem Mann der Glaube an Jesus zu wachsen. Und da vernimmt er in seiner tiefsten Not etwas, was er vielleicht mal von Jesus gehört hat, dass dieser Jesus von Nazareth einer ist, der die Kranken heilt, der ein Wundertäter ist. Vielleicht hat er das Wunder von Kana schon mitbekommen. Das Zweite, wer in Not ist und von Jesus hört, der muss eine Entscheidung treffen. Er wird nicht bleiben können, wo er ist. Das heißt, echter Glaube beginnt in einer Bewegung. Der Mann steht eines Tages auf und erklärt vielleicht zum Erstaunen, zum Entsetzen, zum Hohnlachen seiner Umgebung, erklärt seiner Umgebung, die vielleicht hier antippt, du als königlicher Beamte, erklärt auf einmal, ich mache mich jetzt auf zu Jesus nach Kana. Ohne Eskorte, da ist keine Sänfte, die ihn trägt, da ist kein Esel oder ein Tier, das ihn dahin transportiert. Da macht sich ein Weg, ein Mann auf und kommt in Bewegung. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass ein Mensch, der zum Glauben kommen will, sich lösen muss aus den Zwängen seines gesellschaftlichen, verwandtschaftlichen oder seines sozialen Lebens heraus. Da legt einer die ganze Würde seines königlichen Beamtentums ab. Der durchbricht die Schallmauer, er springt mit David gesprochen über die Mauer hinüber und er geht vielleicht noch unter dem Hohnlachen einiger Ärzte, die im Haus waren und ihn nur noch auslachen, bis du heimkommst, ist er längst tot. Da ist nichts mehr zu machen. Es gibt Verpflichtungen des Fleisches, unserer Verwandtschaft und ich möchte vermuten, dass einmal in der Welt drüben mancher ist, der in der Finsternis sitzt, der immer nur Rücksicht genommen hat. Er konnte das nicht verkraften. Er hat die Hemmschwelle nicht überschritten. Er konnte den Verlust etwa und den Konflikt mit seiner Umgebung nicht durchhalten. Und dann hat er lieber klein beigegeben und hat auf den Glauben und die Gemeinschaft mit Jesus verzichtet. Es gibt auch andere soziale Zwänge, Berufsstände. Zum Beispiel, wenn einer Doktor sowieso noch einmal ist, ist es für ihn furchtbar schwer, einmal zuzugeben, wie es gestern mir ein Bruder gesagt hat, dass auch zum Beispiel ein Mediziner, ein Arzt, ein Alkoholiker sein kann. Und dann kommt er und trifft auf Jesus und bekennt vor vielen seiner Kollegen, dass Jesus ihn freigemacht hat. Was steckt da dahinter an Durchbruch? Viele Schüler in den Oberschulen, die haben ganz einfach Angst vor ihrem Lehrer. Sie sind ja abhängig. Wegen der Note, vielleicht in sonstigen Dingen. Und dann verschweigt man seinen Glauben oder Klassenkameraden oder sonstige Dinge. Hier ist ein Mann, bei dem war der Leidensdruck war so schwer. Und das, was er von Jesus gehört hat, brachte eine solche Anziehungskraft, dass er aufbrach und in Bewegung kam. Das ist sehr wichtig übrigens für die Seelsorge. Wir stehen manchmal hoffnungslos in Gesprächen mit Menschen. Aber da ist der Sohn noch nicht todkrank. Wegen einer Bronchitis geht man nicht zu Jesus. Aber wenn einer mit Krebs im Bett liegt, das macht Beine, da kommt man ins Laufen. Da ist jedes Opfer gerade noch gut genug. Das macht Beine. Und wir werden manchmal in der Seelsorge sagen müssen, für uns, vielleicht werden wir es andeuten, nicht hart und nicht grob, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Die Stunde ist noch nicht reif. Und dann können wir nicht schieben und können zwängen und drängen, sondern dann müssen wir ganz still begleiten. Liebe, liebende, hirtende Begleitung einem Menschen schenken, bis die Stunde kommt, wo er reif ist. Dann ist der Leidensdruck und die Anziehung der Person Jesu Christi so groß, dass auch er die Mauer überspringt. Das müssen sich Eltern merken, wenn wir manchmal vielleicht als Eltern Kinder begleiten, lange begleiten. Das, was wir pädagogisch übergestülpt haben und zu Zwängen gemacht haben, ist noch lange nicht Glaube. Und in vielen Fällen geht er in die Binsen. Das geht glatt in die Binsen. Wir erleben das manchmal bei Haustöchtern. Die gehen hier raus und nach einem Vierteljahr sind sie schon weg vom Fenster. Weg vom Fenster bei Jesus. Wir haben die Stunde nicht getroffen. Und wir haben sie auch nicht zu bestimmen. Wenn einer reif ist unter Leidensdruck und Anziehung dessen, was er von Jesus gehört hat, jene Stunde zu packen, wo er alles durchbricht, wie hier der königliche Beamte. Es war Bewegung. Heraus. Man muss heraus. Wer glauben will, muss raus. Der muss sein Boot verlassen. So wie Petrus einst, als er auf dem Meer ist und Jesus kommt ihm entgegen und Petrus sagt, heiße mich zu dir kommen, dann muss der Petrus in Gottes Namen raus. Dann kann er nicht sagen im Boot, Herr, ich glaube an dich, dass das Wasser mich trägt, aber ich bleibe lieber im Boot. Es geht nicht. Dann muss einer raus. und muss Sicherungen abbrechen. Wo muss er hin? Er muss hin zu Jesus. Das ist das Entscheidende hier. Der haut nicht nur daheim ab, irgendwo in den Wald, um sich vielleicht da mit Tabletten umzubringen oder da sein Elend zu bejammern und zu belämmern, sondern der bricht raus, aber hin zu Jesus. So wie es in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, da wird das Wort Bekehrung übersetzt. Da heißt nämlich im Griechischen Epistrepho. Und das heißt hinüberbiegen, sich hinüberbiegen und da drüben bei ihm, bei Gott ankommen. Das ist wichtig. Dass der sich aufmacht, aus den Zwängen heraus, hinein und hin zu Jesus. Liebe Freunde, ich denke, auch bei uns ist manchmal Festgefahrenes, bei uns Gläubigen. Ich sage jetzt mal etwas mit ganz großer Vorsicht. Ich möchte bitten, recht verstanden zu werden. Es gibt Menschen, die es glauben, ich habe das auch schon gesagt. Deswegen, ich habe es bei mir entdeckt. Ich habe das auch schon gesagt. Das ist mein fester Standpunkt. Aber ich habe entdeckt, dass in der Heiligen Schrift Jesus nie sagt, ich bin der Standpunkt. Sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das heißt, Mössinger, dein Standpunkt interessiert mich nicht so sehr, sondern mich interessiert, ob du mit mir unterwegs bleibst. Unterwegs sein heißt, das andere immer wieder lassen, aufgeben, drangeben, um das Morgen und das Neue mit Jesus zu gewinnen. Die Entfaltung des Lebens, des Glaubens geschieht immer in der Bewegung. Gestern Abend hat uns Bruder Heinemann von den Jüngern zu Emmaus gesprochen. Angenommen, die wären in Jerusalem sitzen geblieben, hätten ihr Elend belämmert und bedauert. Die hätten auf dem Weg, auf der Strecke, niemals Jesus gefunden, nur weil sie unterwegs waren. Raus aus diesen Mauern, in der Frage, was wird morgen, hat sie Jesus getroffen, ist ihnen begegnet und hat ihnen das Morgen aufgeschlossen. Weg von, hin zu Jesus. Ich möchte jetzt heute Morgen einmal dich fragen, hast du dich festgemauert in einem Standpunkt? Festgefahren. Es ist noch wie vor 10 Jahren. Ich möchte dich bitten, mal zu überlegen, ob du noch mit Jesus unterwegs bist. Mit Jesus unterwegs. Das Dritte. Als er zu Jesus kommt, da verbalisiert er. Er spricht zu ihm. Er bat ihn, dass er hinabkäme und hilfe seinem Sohn, denn er war todkrank. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wer im Glauben werden und wachsen will, der muss, wir haben das dieser Tage schon mal gehört, der muss Sprache kriegen. Sprache, das ist das, was ich bin. Das drücke ich in Worten aus. Und das Wichtige an dieser Sprache ist hier, indem er Jesus bittet, ich möchte das sehr vermerken, mit seiner Bitte zu Jesus, komm herab und hilf du mir. Das Umfeld würde heißen, es gibt keinen anderen Helfer mehr. Wenn du nicht kommst, ist mein Sohn tot. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Ich würde es mal so formulieren, mit seiner Bitte und Sprache legt er sich bei Jesus total fest. Du und nochmal du und keiner mehr sonst. Das heißt, wenn ein Mensch anfängt zu sagen, Herr Jesus, du und nochmal du und sonst keiner mehr, dann hat er sich festgelegt beim Herrn, das ist Sprache, die weiterführt im Glauben. Nicht alle Bitten, die wir an Jesus richten, sind schon festlegen, sondern manches trägt noch den Keim des Fleisches in sich. Selbstmitleid, Herr, hilf mir, mir geht so jämmerlich schlecht. Herr, tröste mich, damit ich wieder fröhlich sein kann. Das war bei dieser Bitte nicht mehr drin, sondern diese Bitte war Hingabe. Da sagt der Mann, Jesus, du bist jetzt hier Herr der Lage. Ich liefere mein Leben an dich aus, an dich ab. Schritte zum wahren Glauben sind immer Hingabegebete. Dieses Wort hat vielleicht einen pietistischen Schlagseite, aber ich möchte es trotzdem gebrauchen. Hingabe. Das heißt, Herr, mach mit mir, was du willst.
führe mich, wohin du willst, und gebrauche mich, wann und wie du willst. Das ist ein Stück werdender Glaube. Wer begnadigt ist, macht Gott keine Vorschriften mehr. Wer weiß, es geht um Leben und Tod, es kann mir nur noch einer helfen. Der sagt dem lieben Gott nicht gleich noch das Kochrezept und das Lebensrezept, wie er es bei mir zu machen hat. Sondern er gibt sich der Liebe Jesu Christi hin und sagt, Herr, führe mich, wohin du willst. Eine schwere Sache. Keine leichte Sache. Aber ich wüsste nicht, wo Glaube anders werden und wachsen könnte. Das merkt man sehr rasch in dem Augenblick, in dem Punkt, wo der königliche Beamte, und da muss ja seinen ganzen Stolz hier ablegen, im Grunde genommen eine Ohrfeige kriegt. Was Jesus ihm antwortet, ist eine Ohrfeige. Das ist ja so knallhart, so scharf geschossen, dass man eigentlich erschrickt, wie Jesus dieses wunde Vaterherz, das mit der Liebe des Vaters, eines Vaters, an seinem Sohn hängt, wie er den abschmettert. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann werdet ihr nicht glauben. Hier merken wir an der Stelle, ich würde fast sagen, hier hält Himmel und Hölle den Atem an. Was jetzt passiert, das entscheidet über das Schicksal des Mannes und über das Schicksal seines Sohnes. Wenn er sich das nicht gefallen lässt, dann geht eine Stunde der Gnade in seinem Leben vorbei. Ob für immer oder nicht, will ich nicht sagen. Aber das ist ganz entscheidend. Was Jesus gleichsam sagen möchte ist, du pass auf, du bist ein sehr vornehmer, großartiger, königlicher Beamter, aber ich lasse mich nicht in den Griff deiner fleischlichen Wünsche hineinspannen. Er entzieht sich dem Zugriff dieses Mannes, seines Fleisches. Das ist übrigens der Grund, warum so viele sprechen von Enttäuschungen im Gebetsleben. Man muss mal überlegen, wann Gebete nicht erhört werden. Das nicht ganz einfach daher kommt, weil wir die Ohrfeigen nicht einstecken. Weil wir uns dem Wort, das schneidet und das Letzte in uns zum Zerbruch vom Fleisch in den Tod hineinführt, weil wir uns das nicht gefallen hat. Das ist nur eine Frage. Muss nicht immer so sein. Zeichen und Wunder wollt ihr sehen und haben, aber ihr liefert euch nicht mir aus. Und im Grunde wollt ihr nicht mich, sondern wollt bloß ein Wunder sehen. Zeichen und Wunder können manchmal zwischen das Verhältnis eines Menschen zu Gott treten. Und dann sprechen manche nur noch von Gebetserhörungen. Und da wird mir es manchmal ganz schlecht. Darf ich Ihnen das sagen? Euch sagen da heute Morgen. Mir wird es manchmal fast schlecht. Wenn Menschen nur noch Siegesmeldungen zu geben haben, das erinnert mich ans Dritte Reich. Da gab es bis Stalingrad, hat es immer da, wusste man schon im Radio, jetzt ist wieder was los. Nur noch Siegesmeldungen. Und es gibt Gläubige, die haben nur noch Siegesmeldungen. Da wird man es fast schlecht. Wissen Sie, wisst ihr, das Geheimnis eines tiefen, herzlichen, persönlichen Glaubens ist das, wo auch das Wunder nicht mehr zwischen mir und dem Herrn steht, sondern wo mein Leben ihm gehört. Herr, komme zu mir herab. Mein Sohn ist todkrank. Und Jesus ihm sagt, wenn du nicht Zeichen und Wunder sehen kannst, dann willst du nicht glauben. Und ein Mann bleibt. Und ein Mann bleibt. Und der nächste Satz, er wiederholt. Da merken wir, er hat sich abgegeben. Da ist kein Ressentiment mehr, da ist keine Überlegung mehr, da ist keine eigene Erwartung mehr, da ist nicht mehr Fleisch. Sondern ein Mann gibt sich ab und sagt, Herr, komm noch herab. In der zweiten Bitte ist die zweite Meile des Weges im Glauben durchschritten und Jesus geht darauf ein. Walter Flex, der Dichter des Ersten Weltkriegs, hat einmal gesagt, nicht die Pfennige aus Gottes Hand wollen wir von unserem Gott erbitten. Pfennige, obwohl Gott sehr viele Pfennige hat. Sondern wir sollen uns in die Hand Gottes fallen lassen. Walter Flex, wunderschön. Nicht die Pfennige aus Gottes Hand, nicht die Wunder und Zeichen, sondern ihn und er mich. Ich bin dein, sprich du darauf, dein Amen, treuster Jesu,
ich bin dein. Das ist das Geheimnis, das innerste Geheimnis des Glaubens.
Hier ist einer wirklich durchgebrochen. Da glaubt er nicht mehr wegen Gebetserhörungen, sondern da glaubt er um Jesu Willen und weil sein Leidensdruck so groß ist, dass er sich abgibt in die Hände Jesu hinein.
Jesus lässt sich nicht packen. Jesus lässt sich nicht in Griff nehmen. Zwischen uns und Jesus darf nur das Wort sein. Nur das Wort, das er zu uns sagt. Sonst nichts. Die Unmittelbarkeit zu Christus und zum Vater ist die des Glaubens im Wort. Ich wiederhole, die Unmittelbarkeit zu Gott, dem Vater und zu Christus ist die des Glaubens und des Wortes. Da steht es ja. Er glaubte dem Herrn und ging. Er glaubte dem Herrn und ging. Da hat er sich abgegeben. Das Wichtigste ist, dass wir Gott Gott sein lassen. Und nicht einspannen in irgendein Schema, in ein Denken. So und so muss es sein. Abgeben, sich abgeben. Nicht das Denken abgeben, sich abgeben. Denn der Glaube beginnt nie, wo wir den Verstand abgeben. Sondern wer glaubt, der fängt erst richtig an zu denken. Der Glaube beginnt immer, wo ich meinen Stolz, meinen Eigensinn abgebe. Da beginnt der Glaube. Darf ich wiederholen? Der Glaube beginnt nicht, wo ich meinen Verstand an der Garderobe abgebe. Und Gläubige sind nicht die Dummen, so die Blöden, die irgendwo nicht mehr denken können, mathematisch und naturwissenschaftlich. Sondern ein Glaube beginnt immer, wo ich meinen Stolz und Hochmut rangebe und meine, ich könne der Meister Gottes sein. Es hat ihm keiner etwas gegeben, das ihm wieder vergolten werde. Steht in Römer 11. Unmöglich. Hier ist die Echtheit des Glaubens gefragt. Wer Gott schablonisiert, auch Theologismen können Gott nicht packen. Auch Meditationismen können Gott nicht packen. Auch Meditationsexerzitien können Gott nicht packen. Wir erleben das immer wieder. Wie Gläubige meinen, durch bestimmte Exerzitien könne man Gott noch ein bisschen mehr packen. Nein, nein, noch einmal nein. Jesus sagt, im Grunde genommen, ich lasse mir von dir nichts aufzwängen. Und hier ist ein Mann, der bricht durch und lässt sich von Jesus alles, alles sagen. Herr, komm hinab, mein Kind stirbt. Hier dürfen wir nicht mit unseren Aber kommen. Es gibt ja einen netten Satz, den habe ich irgendwo mal gehört, dass viele Gläubige einen Aberglauben haben. Ich meine jetzt nicht den an das Horoskop, oder an irgendeinen Fetisch oder an Kartenlegen oder so irgendetwas, sondern den Aberglauben, nicht? Man könnte ja sagen, und der Mann, der hätte ja sagen können, Herr Jesus, das hat keinen Wert mehr jetzt. Ich kann mit diesem einen Wort kann ich nicht leben. Bei mir ist die Situation anders, aber bei mir musst du kommen. Wie oft haben wir das Aber? Und dann kommt die Probe. Was jetzt kommt, ist mit vom Schönsten in der ganzen Geschichte. Ich liebe das, was zwischen den Zeilen hier sich abspielt. Geh hin, dein Sohn lebt. Jesus sagt das befreiende, vollmächtige Wort. Er kann aus Toten, kann er Lebendiges machen. Für ihn ist jede Situation meisterhaft in seinen Händen. Und wir brauchen uns an keiner Stelle zu verdrücken als glaubende Menschen. Was hier steht, ist zwischen den Zeilen etwas Unwahrscheinliches. Der Mann geht. 12 Stunden ist er unterwegs. 12 Stunden. Von Kapernaum bis Kana ist eine Tagesreise. Und sie begegnen sich, das heißt seine Knechte und er begegnen sich in der Mitte. Er muss die ganze Nacht durchlaufen. Von mittags um 1 oder 2 bis am anderen Morgen, als die anderen ihm begegnen. Vielleicht noch in der Frühe des Morgens begegnen sie ihm auf dem Weg zwischen Kapernaum und Kana. 7. Stunde. Prophetisch. Ist das ganz, ganz wunderbar. Wir haben jetzt nicht Zeit. Israel, wenn das der königliche Beamte ist, wird in der 7. Stunde Jesus begegnen und dann ist das Fieber weg. Das heißt, die Krankheit Israels ist geheilt. Aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Bei Johannes spielen die Zahlen eine ganz große Rolle. 6 und 6 und 2. und 3. Tag und dann die 7. Stunde hier, mittags um 1. 7. Stunde. Das ist der Anbruch nach dem 7. Haushalt, das Königreich der Himmel auf Erden. Das ist Israel. Aber wir gehen wieder zurück. Bleiben wir bei dem Geschehen. Jesus schickt den Mann ohne einen Beweis, ohne einen äußeren Beweis hinein in die Nacht. Und was der
in der Nacht wohl gemacht hat, sagt uns die Bibel wenig, aber ich könnte mir denken, er ging durch die Nacht hindurch Richtung Kapernaum mit einem einzigen Satz. Dein Sohn lebt. Nur ein Satz, nur ein Wort, Jesu. So lief er und lief er und lief und lief und noch einmal laufen. Durch Nacht und Anfechtung hindurch. Eine ganze Nacht. Nur dieses Wort. Da ist nichts mit Spüren, da ist nichts mit Fühlen, da hat kein Stern besonders geleuchtet und da gab es keine Sternschnuppe und kein Komet am Himmel und da gab es nicht irgendwas Außergewöhnliches. Eine ganze Nacht geht einer durch Nacht und Wüste seines Glaubens. Liebe Freunde, ich habe manchmal den Eindruck, wir züchten Glauben, bei dem wir die Nächte und Wüsten abkürzen. Wir können es vielfach in der Seelsorge, es sei denn, wir werden ganz, ganz menschlich, labil und weich. Wir können es einem Menschen in der Seelsorge nicht ersparen, durch die Nächte durchzugehen. Da können wir nicht abkürzen, können sagen, Herr, du weißt doch, wie der leidet und so, kürz doch ab. Nein, da muss er durch, da muss er durch. Und manche müssen wir nur sagen, du musst durch, Mann, du musst durch. Nicht abkürzen, nicht sitzen bleiben, nur das Wort, durch Wüsten hindurch. So wird Glaube geboren, der durch die Hölle hindurchgeht. Gott tut immer Wunder auf den Glauben hin, aber nicht immer, wann wir wollen. Die Uhren Gottes gehen anders. Und wir müssen es lernen, einem Menschen es auf den Weg zu geben, ihn auch aus einer Seelsorgestunde heraus zu entlassen in die Nacht und Wüste, wo er nur Glauben lernt. Nur das eine. Das müssen wir. Und da können wir nicht bedauern. Wir müssen unsere Kinder gelegentlich in Nächte hineinlassen, wo sie in eigenen Erfahrungen der Nächte und Wüste lernen zu glauben auf das Wort Gottes. Und manchem in der Gemeinde und um uns herum müssen wir das Gleiche tun. Wir müssen erziehen zum Glauben des Risikos und zum Glauben der Anfechtung. Ich bin sicher, dass der Mann eine tiefe Anfechtung hatte in jener Nacht. Als er durch die Nacht gestolpert ist, einsam, kein Mensch bei ihm, einsam durch die Nacht gestolpert. Wir wollen jetzt nicht untersuchen, was er da in seinem Herzen gefühlt hat, weil die Bibel kein Interesse im Augenblick daran hat. Hier nicht. Wissen Sie, wir dürfen nicht beim Einzelnen immer alle seine seelischen Wehwehchen bekackeln und bemitleiden. Sondern wir müssen einem Menschen auch sagen, du musst bluten, du musst bluten. Ich habe dieser Tage jemand gesagt, es gibt Wunden, die müssen offen bleiben. Mein Onkel in der Schweiz, der hatte eine Krankheit, der hatte eine offene Wunde, 15 Jahre unterm Arm. Und der Arzt hat ihm gesagt, wenn sie zuheilt, dann sind sie ein Kind des Todes. Jeden Tag musste seine Frau diese Wunde putzen. Es gibt Wunden in unserem Leben, Wüsten, Strecken. Die dürfen wir nicht abkürzen, die müssen wir durchweinen, durchleiden, durchbluten und dann kommt eines Tages die Stunde der Frucht des Glaubens. Dein Kind lebt, das ist Gewissheit, nicht Sicherheit. Ich möchte das heute Morgen einmal ganz klar herausstellen. Im Glauben haben wir Gewissheit, dein Kind lebt, aber wir haben nie Sicherheit. Sicherheit heißt, ich habe Gott festgelegt, ich habe es im Griff. Wer Gewissheit hat, hat Gott nicht festgelegt, sondern gibt Gott die Freiheit der Geschichte. Das ist ein wunderbares Wort, Vollmachtswort Jesu, das er bekommen hat. Und mit dem geht er, da bewegt er sich wieder zurück an den Ort seiner Not. Aber das hat er nur als Certitudo, Gewissheit, hat Luther wunderbar herausgearbeitet. Nicht als Securitas, nicht als Sicherheit. Und wenn ich Menschen gelegentlich höre, die sagen, ich bin hundertprozentig sicher, sicher. Ich nicht. Ich lebe meinen Glauben in den Nächten immer in Anfechtung. Ich habe das nie in der Tasche. Was ich heute für mich als Gewissheit habe, kann morgen früh in tiefer Nacht neu ergriffen werden müssen. Neu ergriffen werden müssen. Aber dann ist das Wort Jesu da. Und dann darf ich es packen. So wie Paul Gerhard gesagt hat, der Mann, der in tiefen seelischen Nöten, Depressionen gelegentlich gesteckt hat, der kann auch mal dichten, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stehen sich lassen schauen. Das ist der Glaube, der in der Anfechtung wächst, reift und durchgeht. Ich möchte euch heute Morgen bitten, wenn ihr in einer solchen Wüstenwanderung seid, bitte nicht abkürzen. Auch nicht alles bekackeln und bedauern. Geht durch mit dem Wort, dein Sohn lebt. Hol dir etwas aus den Verheißungen Gottes heraus. In den Nächten, wo wir nicht sehen, ganz allein sind, da reifen wir heran zu den Siegen Gottes. Ich wiederhole, in den Nächten und Wüsten, wo wir nicht sehen und ganz allein sind, da reifen wir heran zu den Siegen Gottes. Da kann uns auch keiner letzten Endes mehr im tiefsten Innersten begleiten. Und jetzt noch ein letztes seelsorgerlich. Als er den Knechten begegnet und die Freudennachricht bekommt, wird uns weniger gesagt, wie freudig er war. Das war er sicher. Wer würde es ihm verdenken, wenn er jetzt auf einmal jubelt und jauchzt? Sondern da heißt es, und er forschte. Er forschte. Und stellt euch mal vor, es würde ihm gesagt werden, heute Nacht um 3 ist das Fieber gewichen. Wäre dann sein Glaube zerbrochen? Nein. Jetzt möchte ich euch etwas sagen mit innerer Freude und Freiheit. Der Glaube, der durch die Hüllen durchgegangen ist, der die Nächte hinter sich hat, der die Krisen überstanden hat, der sich abgab an Jesus, der Glaube kann jeder Forschung standhalten. Da kann ich forschen, dann kann rauskommen, was will. Und dass gerade das Rauskommen, dass mittags um 1, um die 7. Stunde der Sohn gesund wird, das ist, darf ich es mal sagen, eine Dreingabe Gottes. Aber das muss nicht sein. Der Glaube der Erzväter, Hebräer 11, der Glaube der Zeugen Jesu, ist nicht der Glaube, der vor der Forschung in die Knie geht. Nein, wir können ruhig nachforschen. Wir können naturwissenschaftlich nachforschen. Ich habe keine Angst vor einer Wissenschaft. Deswegen kann ich mit jeder Wissenschaft mich beschäftigen. Ich habe keine Angst vor Sozialwissenschaft. Ich weiß, was ich an Jesus habe. Das ist allerdings nicht geboren so mit links, sondern ist geboren in der Nacht durch den Tod. Genau, was durch den Tod ging, kann mir keiner mehr nehmen. Denn der Tod holt sie alle ab, die Sozialwissenschaftler. Deswegen kann historisch-kritische Wissenschaft, mit der ich mich in keiner Weise identifizieren möchte, historisch-kritische Wissenschaft an der Heiligen Schrift, kann mir meinen Glauben nicht nehmen. Und wenn Sie 1000 Argumente daherbringen, Sie können mir meinen Glauben nicht mehr nehmen. Aber nur den, der in den Nächten und durch den Tod geboren ist. Nur den. Und ich halte dafür, dass viele Evangelikale lassen sich viel zu sehr mit manchen Argumenten in die Auseinandersetzung der kritischen Theologie ein. Das Beste, was wir einer kritischen Theologie gegenüberzusetzen haben, ist der Glaube, der aus den Toten geboren ist. Er ist aus dem Tod ins Leben hindurchgedrungen. Das ist das Allerbeste. Selbst wenn ein anderes Ergebnis rauskommt, selbst wenn die Naturwissenschaftler die Physik 1000-mal sagt, das kann nicht sein, wenn vielleicht die Psychologie noch sagt, dein Glaube ist ganz einfach die Projektion deiner Wünsche. Das haut mich nicht mehr vom Stuhl. Ich bin nicht sicher, aber ich bin gewiss. Das ist nicht mehr auszulöschen. Ich habe keine Angst. Keine Angst vor keiner Wissenschaft. Ich teile nicht das, was gelegentlich Gläubige tun, dass sie schon jeder Universität aus dem Wege gehen. Ich könnte in jede Universität rein. Ich könnte jede Vorlesung hören. Ich könnte mir jeden wissenschaftlichen Vortrag anhören, der den Glauben kaputt macht. Das könnte ich. Weil das, was in der Nacht, als ich mich selbst verriet und mich an Jesus abgab, was da Gott mir gegeben hat, das kann mir keiner mehr rauben. Wir haben die drei Männer im Feuerofen nach Daniel 3, 17 und 18 gesagt, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König Nebukadnezar.
Und wenn er's nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Das ist der Glaube, der sich abgegeben hat, der aus dem Sterben gebrochen ist. Wie heißt es da noch? Das muss ich noch anfügen. Und er merkte. Das heißt, Glaubende kriegen auf einmal einen Durchblick über die Zusammenhänge des Handelns Gottes. Das muss man nicht immer haben, aber hier hat es ihm der Herr geschenkt. Und jetzt merken wir, wie der Mann los ist. Der ist frei von sich selbst geworden. Wie der Mann hier sagt, es war zu der Stunde, jetzt sage ich es mal verkehrt, als ich angefangen habe zu glauben, da wurde mein Sohn gesund. Das wäre schwärmerisch. Wie sagt er? Es war zu der Stunde, als der Herr zu mir sagte, dein Sohn lebt, da ist er gesund worden. Das heißt, er gibt Jesus alle Ehre. Da ist ein Mann, da wird Zeuge und die ganze Familie, das Haus und die Angestellten werden gläubig an den Herrn Jesus. Das ist Glaube, der reif ist. Reif geworden in den Nächten. Und ich wünsche euch allen, dass ihr durchgeht. Keiner wird zu Schanden, werden wir nachher singen. Keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Nein, das ist unmöglich. Unmöglich. Nur eben zu seiner Stunde. Geh durch. Es lohnt sich. Das Vertrauen nicht wegzuwerfen. Amen.